Der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Das Einzige, was riskanter ist als KI, ist sie zu ignorieren. Ladet euch jetzt das White Paper von ThoughtWorks herunter und setzt KI verantwortungsvoll ein. Link in den Shownotes.
Was kaufe ich ein? Was entwickle ich selbst? Eine Frage, vor der viele CIOs immer wieder stehen. Pavel Berkovic, CIO der Landeskrankenhilfe, hat sich bei der Modernisierung der Bestandsverwaltung für Standardsoftware entschieden. Die Gründe dafür will ich jetzt verstehen. Pavel, willkommen zum Podcast.
Vielen Dank, Jonas.
Wer ist die Landeskrankenhilfe?
Ja, für alle die Landeskrankenhilfe nicht kennen, abgekürzt LKH. LKH ist eine private Krankenversicherung, versicherungsfrei auf Gegenseitigkeit, bundesweit am Markt tätig. Für knapp 350.000 versicherte Personen bieten wir Produkte, alles rund um private Krankenversicherung und Zusatzversicherung.
So, jetzt bist du seit Juni 2022 im Vorstand und für Digitalisierung und Querschnitt verantwortlich. Was genau bedeutet das?
Als Vorstandsmitglied habe ich letztes Jahr das Ressort Digitalisierung und Querschnitt übernommen, das neu geschaffen wurde. Damit wurde mit dem vierten Vorstandsressort die Möglichkeit geschaffen, LKH-Themen noch fokussierter und stärker gebündelt anzugehen. Ich verantworte klassisch die IT-Funktion, sprich die Anwendungsentwicklung, IT-Betrieb, Infrastruktur, aber auch IT und Informationssicherheit und IT-Einkauf. Und die Querschnittsfunktionen sind klassische Produktmanagement, hier reden wir von Versicherungsprodukten, aber auch Betriebsorganisation und Risikomanagement. Und dadurch haben wir eine einmalige Mischung, die es erlaubt, Ende-zu-Ende-Denken ins Unternehmen zu tragen und als Bindeglied zu agieren. Und deswegen sehe ich auch meine Rolle und die Rolle der Kolleginnen und Kollegen in meinem Ressort mit klaren Verzahnung mit den anderen Kollegen bei der LKH zu agieren und mitzugestalten.
So, jetzt Digitalisierung mal kurz. Das ist ja eigentlich a means to an end. Also irgendwann ist Digitalisierung doch vorbei. Dann muss man es umbenennen, oder?
Aus meiner Sicht ist Digitalisierung nie vorbei.
Okay,
guter Insofern Punkt. Insofern ist ein Prozess, den man irgendwann möglicherweise starten kann, aber nie dann zu Ende gebracht hat.
Weil man immer wieder eine Kleinigkeit verbessern kann und all sowas wahrscheinlich, ne?
Genau.
Und Digitalisierung, wie würdest du das abgrenzen von Unternehmensstrategie? Oft sage ich, dass eine Digitalstrategie quasi eine Corporate- oder Unternehmensstrategie für 2023 und später ist. Wie würdest du Digitalisierung, Digitalstrategie beschreiben?
Digital- oder Digitalisierungsstrategie ist sicherlich eine Substrategie oder Unterstützungsstrategie der Geschäftsstrategie. Aber ich würde darüber hinaus immer, und das haben wir bei uns auch im Haus so eingeführt, von einer Digital- und IT-Strategie sprechen, nämlich auch digital als Mindset zu verstehen. Das ist ganz wichtig, dass man auch digital denkt, digital Produkte entwickelt, aber auch digital, sag mal, zusammenarbeitet im Unternehmen und das als Unterstützungsfaktor für die Geschäftsstrategie.
So, das ist ein guter Punkt, weil was du eigentlich implizit gerade gesagt hast, ist, dass digital eine Mindset-Frage ist versus eine IT, boah, das ist jetzt schwer einzuordnen, aber eher eine sachliche, wenn ich jetzt sage Umsetzungsfrage, ist es auch falsch. Aber weißt du, was ich meine? Diese Abgrenzung ist eines Mindset und Art und Weise, über Sachen nachzudenken. Das andere ist quasi das Tun und Umsetzen. Siehst du das ähnlich oder wie denkst du?
Wir haben das auch bewusst so genannt, weil ich würde das ein Stück weit weitergehen. IT-Strategie war bisher formelle Erfüllung der regulatorischen Anforderungen.
Ja, genau.
Oder VIT-Anforderungen, das sind so die Themen letztlich, die unter IT-Strategie zu verstehen sind. Natürlich kann auch IT-Strategie auch Digitalisierungsaspekte berücksichtigen oder beinhalten. In meiner Vorstellung sehe ich das so, dass Digitalisierung eine Weichenstellung und einen strategischen Rahmen fürs Unternehmen insgesamt anbietet.
Ja, so jetzt seid ihr gerade dabei, euer Bestandsführungssystem zu überarbeiten. Da müssen wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen ja darüber reden, Standardsoftware einkaufen, selbst mal etc. Was macht ihr da mit eurer Bestandsführung? Was hast du vorgefunden, als du hier vor im Juni 2022 angefangen hast?
Ja, also bei der LKH kann man, glaube ich, fair von einem klassischen Investitionsstau sprechen. LKH hat ein funktionierendes, aber in die Jahre gekommenes Bestandsführungssystem. Und als wir mit der Geschäftstransformation eingeleitet haben, die ich eingangs beschrieben habe, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, erfüllt das System die strategischen Anforderungen der LKH? Und anhand geschäftsgetriebenen Fragestellungen, also das sind beispielsweise neue Produkte, Flexibilisierung der Frontend-Schnittstellen, also sprich die Schnittstelle zu Kunden und Geschäftspartnern, Automatisierung von Geschäftsprozessen und ähnliches, haben wir uns die Frage gestellt, passt das, kann die strategischen Anforderungen mit dem Bestandsführungssystem erfüllt werden.
Ja.
Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war, wir haben uns natürlich mit den regulatorischen Anforderungen auseinandergesetzt. Sprich, was haben bei uns die regulatorischen Anforderungen in der Vergangenheit für System- und Personalaufwände verursacht? Hat das Systemarchitektur getragen und wie sieht der Weg eigentlich mit den vorhandenen Änderungen, beispielsweise VYT, absehbaren oder nicht absehbaren Änderungen aus? Und zum Schluss haben wir uns die Frage gestellt, was hat das eigentlich mit den IT-Anforderungen? Also sprich technologischen Stack des Systems und die Frage der Fertigungstiefe.
Ja.
Das ist das, was mich auch persönlich umtreibt. Was können wir selber machen? Wo werden wir gut beraten, das auch Fertigungstiefe zu begrenzen und Komponenten zu kaufen?
Ja.
Das heißt zusammenfassend drei Aspekte. Einmal die Erfüllung der strategischen Anforderung, einmal die Erfüllung der regulatorischen Anforderung und dann von IT-technologischen und personellen Aspekten im Bestandssystem. Das Ganze haben wir im Rahmen einer Vorstudie angeschaut und kamen zum Ergebnis, dass das System strategisch und technologisch die Anforderungen schwer und ungenügend tragen wird. Und deswegen auch die Entscheidung letztes Jahr dann im Vorstand gemeinsam mit dem Führungsteam dann den Weg der Transformation des Bestandssystems zu gehen über 4,5 Jahre und sind entsprechend letztes Jahr dann mit dem Programm gestartet.
So, das heißt, was du mit strategisch meinst, ist dann auch, was quasi Fachbereiche benötigen, also geschehen, also was das Unternehmen an sich auch an Erwartungen an die IT hat. Ne?
Fachliche Anforderungen, genau. Vertriebliche Anforderungen, Vertriebsunterstützung.
Und so okay, ein Tech-Stack ist dann quasi die IT-seitigen Anforderungen an sich selbst. Wie können wir eigentlich das, was wir dort, was von unseren Fachbereichen etc. erwartet wird, möglichst effizient, gut, qualitativ hochwertig etc. umsetzen? So, das sind im Grunde diese, jetzt kannst du ein Venn-Diagramm wieder aufmachen, bei drei Sachen bietet sich das ja immer an. Das ist dann quasi die Kombination aus Anforderungen.
Ja, einen Aspekt möchte ich gerne anbringen, weil das und dahinter, hinter dem Transformationsprogramm steckt auch die Überzeugung, dass wir aus dem Kern heraus digitalisieren wollen. Und das ist für mich auch der Unterschied zwischen dem, was wir gerade bei GH machen und das, was andere oder viele Mitbewerber in der Branche gerade machen. Jetzt sehe ich aus dem Kern, also es reicht nicht, einfach ein paar Apps vorne hinzustellen und sagen wir, die Altlast zu belassen und das heißt Digitalisierung zu bezeichnen, sondern wir gehen den Weg Digitalisierung des Kerns und dann die Digital Core, dann jetzt sich in die Tiefe reinzugehen.
Und Kern ist jetzt für dich wahrscheinlich nicht irgendwie ein Mainframe. Habt ihr ein Mainframe im Keller stehen?
Wir haben einen Mainframe.
Und was macht ihr damit?
Den belassen wir erstmal und passen aber erstmal unsere Kernsysteme an.
Aber das heißt, wenn du von Kern gerade gesprochen hast, dann meinst du Mainframe und dann aber drumherum sowohl die Technik als auch die Organisation als auch Art und Weise zusammenzuarbeiten wahrscheinlich, ne?
Korrekt, genau das Zusammenspiel der drei Komponenten.
So, und jetzt gibt es ja drei Arten von Software, die du selbst baust, die du einkaufst und dann die du einkaufst, kannst du sowohl stark anpassen oder weniger stark anpassen. Ihr habt euch jetzt für was entschieden an der Stelle?
Wir haben uns im Rahmen der Vorstudie und danach im Auswahlprozess auch sehr bewusst für die Kaufoption entschieden. Dafür muss man wissen, dass das bisherige LKH-Bestandssystem auch alle Komponenten einer Versicherung als Monolith beinhaltet, ne, sprich Vertrag, Leistung, Antrag, Provision, Ex-Kasse und so weiter. Und wir haben uns bewusst von diesem sogenannten Best-of-Breed-Ansatz, ne, man kauft die Komponenten zusammen von verschiedenen Anbietern und die integriert sie selbst. Davon haben wir Abstand genommen und haben einen Anbieter gesucht, der eine komplette Suite mitbringt. Und dahinter steckt wieder der Gedanke der Fertigungstiefe, weil das Thema der Integration aus meiner Sicht auch einer der Schlüsselthemen für Erfolg oder Misserfolg von solchen Transformationsprogrammen ist. Und die wollten eine Suite, dessen Komponenten präintegriert sind, sprich aus einer Hand kommen.
Okay, die Sorge bei Best of Breed wäre gewesen, dass du zwar tolle Einzellösungen hast, die aber nur schwierig unter Schmerzen irgendwie zusammengeschraubt bekommst, ne?
Und Schmerzen sind dabei erhöhte Personentage oder Budgetfrage.
Ja, okay, das ist ja eine Diskussion, die es immer wieder gibt, wo du quasi in der Suite-Lösung quasi Einzelteile vielleicht nicht ganz so gut sind wie das Beste, was du auf dem Markt findest, aber dadurch, dass es so hoch integriert ist, funktioniert es besser. Die Konsumentenbeispiele sind halt Google, Android plus Apple, die halt auch alles in eins gebaut hast. Findest du jetzt bei Apple Music die beste Music Experience? Weiß nicht, vielleicht ist Spotify wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ich in meinem Fall Google Fanboy, ich nutze auch YouTube Music, weil es halt wunderbar in dieses ganze Ökosystem rein integriert ist. Und das ist ja wahrscheinlich eine ähnliche Logik gewesen nur bei euch, ne?
Absolut, absolut, ja.
Und nichtsdestotrotz habt ihr ja trotzdem noch Systeme, die das nicht abbilden. Also du sagst, das, was ihr jetzt einbaut, deckt quasi die kompletten quasi Wertschöpfung ab von zentrale Bestandsverwaltung, über Schadenleistung zu wahrscheinlich Antrag und all sowas. Jetzt hast du ja immer noch Themen wie Support drumherum, zum Beispiel Telefonie und all sowas. Das heißt, da werdet ihr wahrscheinlich weiterhin dann Schnittstellen selbst bauen, oder?
Schnittstellen selbst bauen oder geeignete Komponenten finden, die quasi am wenigsten Integrationsaufwand mit sich bringen. Also das ist ja für uns auch bewusste Entscheidung. Wir konzentrieren uns auf Themen, wo sich die EKH differenzieren kann, also auf die Schnittstellen zu Kunden und Vertriebs- und Geschäftspartnern. Zum Beispiel möchte ich gerne einführen, dass wir gerade ein Vertriebsportal bauen, wo letztlich dann auch als Hilfeleistung Vertriebsunterstützung dann auch möglich sein wird. Und wir arbeiten an der Bibro-Schnittstelle von Vertriebspartnern. Das sind für uns die Differenzierungsmerkmale der EKH. Und der zweite Differenzierungsfaktor ist die Nutzung von Daten, um dann auch Vertrieb und Versicherungsbetrieb der EKH besser aufzustellen.
Verstanden. Bleiben wir beim Punkt 1. Das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Bei den Dingen, die du eh machen musst, Bestandsverwaltung, Schadenabwicklung etc., da macht es Sinn, dass du eine Standardsoftware verwendest, weil du dich da wenig differenzieren kannst. Und dort, wo du dich differenzieren kannst, und sag mir, ob du das ähnlich siehst, aber ich habe es, glaube ich, so verstanden, sind im Grunde nicht die technischen Schnittstellen, ja, meinetwegen auch die technischen Schnittstellen zu Partnern, aber vor allem auch die Interfaces zu Kunden. Wenn sich der Kunde einloggt, wenn sich Partner anmelden, Apps, ich meine, als Krankenversicherer macht es ja durchaus Sinn, oder ist ja offensichtlich diese Rechnungsscan-App, das ist ja das quasi der Use Case schlechthin, das zu haben und das in einem hohen Level mit einer hohen Zufriedenheit, Simplicity etc., Kundenzentrierung, die Stichwörter, das macht ihr wahrscheinlich alles selbst, ne?
Absolut, absolut. Und das ist auch genau meine Überzeugung, dass das genau auch zukünftig ein großer Differenzierungsmerkmal auch am Markt sein wird, genau die Schnittstelle und Interaktion mit dem Kunden, die quasi auch Versicherer ausmachen werden. Weil letztlich die Verarbeitung der Daten und klassische Bestandsführung, das ist die Pflicht. Die Kür ist letztlich genau die Schnittstelle und Interaktion, wie man das jetzt beispielsweise bei Amazon auch kennt, das auch in die Versicherungswirtschaft zu übertragen.
Das sind, was viele Leute als digitale Services bezeichnen würden. Also im Grunde Dienste, die jetzt an einem Versicherungsprodukt mehr oder weniger dranhängen, aber dann eben Apps sind, Kunden-Logins, Chats. Würdest du es auch so als digitalen Service bezeichnen? Oder wie nennt ihr das?
Ja, das sind Serviceleistungen. Digitale Serviceleistungen würde ich auch so sehen.
Ja. Weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Anforderungsprofil auch an die Organisation. Das heißt, vorher hast du vereinfacht ausgedrückt viele gehabt, die im Backend Bestandsverwaltung bauen mit den Oracle-Datenbanken und weiß der Teufel, was alles dran hängt, Mainframe. Und jetzt hast du viel mehr Leute, die User-Interfaces bauen mit und noch nicht, also ich meine, ich glaube nicht, dass Softwareentwickler, auch wenn sie Frontend-Entwickler sind, selbst User-Interfaces entwerfen sollten. Auch du brauchst ja im Grunde eine komplette Bandbreite drumherum, also Leute, die Dinge entwerfen, visuell designen, die Flows designen, die User Experience mit anderen Leuten besprechen. Das ist ja ein komplett neues Kompetenzprofil für die Organisation. Wie schätzt du es ein?
Absolut. Kompetenz- und Anforderungsprofil, ganz andere Skills, die wir auch jetzt am Markt suchen, die natürlich auch sehr gefragt sind.
Da auf jeden Fall.
Stehen wir im Wettbewerb jetzt nicht nur in der Versicherungswirtschaft, sondern auch mit anderen Branchen. Aber ganz klar, das sind auch die Profile der Zukunft, auf die wir verstärkt setzen wollen.
Wie ist hier der Supply in Lüneburg?
Lüneburg ist im Norden eingebettet zwischen Hamburg und Hannover. Insofern müssen wir schauen, dass das, also ist okay. Die Nähe zu Hamburg ist teilweise vom Vorteil, teilweise vom Nachteil.
Genau, das ist halt Facebook und all so weiter, ne? Die genau, Meta heißen da jetzt.
Die Großen, aber wir versuchen verstärkt auch Recruiting über Universitäten zu gehen. Mhm. Wir haben ja direkt gegenüber räumlich Leuphana-Universität, auch mit Wirtschaftsinformatik als Studiengang. Und da setzen wir verstärkt auf die Kooperation und entsprechend auf die Zusammenarbeit.
So, jetzt nächste Frage. Wie hat sich jetzt diese Entscheidung, auf dieses Standardsystem zu setzen, ausgewirkt auf effizienten Kosten, Time-to-Market? Merkst du da schon was? Wo seid ihr eigentlich in diesem Prozess? Kann man da schon überreden, was die Ergebnisse sind?
Ja, also wir konnten in der Tat schon sehr schnelle Ergebnisse der EKH erzielen. Bereits im Oktober, also gut 12 Wochen nach Beginn des Programms, zu der letzten
2022,
zu der letzten DKM haben wir einen neuen Zahntarif an den Markt bringen können, der übrigens vor einigen Monaten auch als Testsieger der Stiftung Warentest ausgezeichnet worden ist.
Glückwunsch.
In Kategorie Preis-Leistung, insofern kann man gerne abschließen. Und neben dem, dass dieser Tarif auch online direkt abschließbar ist, erfolgt eine komplette digitale Strecke mit Datenübertragung in die EKH, mit dem neuen Look and Feel für die generierten Antragsdokumente. Und wenn man so möchte, ist das ein MVP. Das ist quasi unser Differenzierungsmerkmal. Und nach der DKM haben wir dann dieser digitalen Strecke weitergearbeitet. Jetzt stellen wir kurz davor, für unsere Vermittler alle verkaufsoffene Tarife der LKH zur Verfügung zu stellen, inklusive digitale Signatur, digitale Datenübertragung, Datenübernahme in das Bestandssystem, Postkorbsteuerung der zuständigen Abteilung. Das heißt, wir konnten mit sehr kurzer Time-to-Market agieren, haben die Strecke von vornherein auch digital entworfen und weiter an Effizienz in der nachgelagerten Bearbeitung in Service Center und in der Vertragsabteilung gearbeitet.
Aber ist denn das ist ja ein Direct-to-Consumer-Thema, wenn du online auch Abschlüsse machen kannst, nehme ich mal auf eurer Webseite. Hat das denn einen großen Anteil für euch in der Zukunft, da wirklich dann auch Online-Marketing und Digital-Abschlüsse zu generieren? Oder ist das eher so ein Prototyp?
Nein, das ist auf keinen Fall ein Prototyp. Das ist schon unser Zukunftsbild. Und wir sehen, dass quasi diese Online-Abschluss, Direktabschluss letztlich, das tatsächlich als wichtige Säule und Stütze auch dann in der Vertriebsunterstützung. Und gerade für solche Themen wollen wir verstärkt auch Richtung Zusatzversicherung gehen, die dann auch direkt online abschließbar ist. Und darüber hinaus haben wir das Thema BIPRO, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Digitalisierung der Vertragspost ist leider noch eine Altlast der EKH, da sind wir noch auf Papier unterwegs. Das haben wir jetzt auch digitalisiert und Einführung eines Postkorbs, letztlich auch für die Verteilung der Geschäftsvorfälle. Also für das haben wir jetzt quasi noch aufgeholt.
Wenn ich dir erzähle, wie viele Briefe ich von meinem Krankenversicherer kriege, ich habe den letztens gesagt, Freunde, könnt ihr mir das nicht als PDF schicken? Also Grüße an der Stelle für alle, die es wissen, wer es ist. Aber das ist, also das weiß gar nicht, was ich zu sagen soll, ehrlicherweise. Weil der Prozess sieht bei mir, der ist komplett durchorganisiert bei dieser Prozess bei mir. Das kommt in den Posteingang rein, der nennt sich Briefkasten bei uns. Dann landet das irgendwie auf meinem Schreibtisch und dann geht es in den Scanner und dann nimmt das zwei Wege. Die digitale Variante geht in meinen Cloud-Speicher und die Papiervariante geht in die runde Ablage rein. Und diese Information hätte man mir auch direkt als PDF übermitteln können. Dann hätte ich mir das Einscannen gespart und irgendeiner hätte sich das Holzhacken gespart.
Ja.
Warum ist das so schwierig? Was ist da die Schwierigkeit dran?
Ja, ich glaube, es ist die Altlast vieler Versicherungsunternehmen. Das klingt so einfach, warum digitalisiert man das Ganze nicht? Aber es sind durchaus sehr komplexe und zusammenhängende Vorgänge, die dann einfach viele Schnittstellen, viele Abhängigkeiten, ich will nicht die Wortwahl historisch gewachsen benutzen, aber das ist schon teilweise so. Und deswegen versuchen wir das jetzt ein Stück weit aufzulösen, nachzubessern. Und weiteres Beispiel, was ich gerne einfügen möchte, ist, oder zumindest anteasern möchte, dass auf der kommenden DKM, also jetzt in einiger Zeit, werden wir weiterhin ein Ergebnis der Transformation präsentieren und da wird es auch offizielle Kommunikation geben und dieses Ergebnis kombiniert auch sehr gut alle Aspekte Time to Market und Bestreben nach operativer Exzellenz.
Aber das wird ein neuer Tarif sein?
Neuer Tarif, der dann offiziell kommuniziert wird.
Ist das ein großer Tarif? Also Zahnzusatz ist ja in Anführungsstrichen klein, PKV ist ja eher groß.
Lassen wir uns überraschen.
Okay, ich bin gespannt. Aber euer Ziel ist ja dann, so höre ich heraus, nach und nach alles auf dieses neue System zu bringen, ne? Alle bestehende Produkte
und so. Alle bestehenden, alle neuen sowieso und entsprechend dann auch dann komplett Digitales auszurichten. Ein Aspekt der Frage habe ich nicht beantwortet, das Thema Kosten.
Ich würde gerne
nochmal darauf eingehen. Einführung von Standardsoftware, bin ich der Meinung, führt nicht in jedem Unternehmen automatisch zu einer Reduzierung der IT-Kosten, also geht nicht zwingend aus meiner Sicht einher. Hier muss man eher eine ganzheitliche TCO, Total Cost of Ownership, Betrachtung vornehmen und sowohl die IT als auch die Prozesskosten heranziehen, weil ich bin davon überzeugt, dass diese wenn die Standardsoftware tiefer liegt als die aktuelle Basis. Die Basis wird sich auch klar verschieben, ne? Weil wir auf Wachstum und Transformationskurs im Geschäft sind. Das heißt, aufgrund dieser Transformation wird auch die Basis sich nach oben verschieben.
Ich würde auch dir beipflichten und auch sagen, das ist möglicherweise auf der quasi Aufwandsseite höhere nominale Eurobeträge gibt, aber dass du in der Regel da auch ja Dinge auslagerst, die du vorher selbst gemacht hast. Also das ganze Regulatorik Monitoring ist ja jetzt zum gewissen Grad auch an den Hersteller der Software gegangen und du musst dich nicht mehr darum kümmern. Das heißt, je nachdem, wie du das vorher organisiert hattest, hast du jetzt wieder Kapazitäten frei für andere Sachen. Das ist auch einfach ausgedrückt, ein Rechenzentrum im Keller haben wir zwangsläufig ganz, ganz viel, also werden sie auch haben, aber du kannst natürlich auch sukzessive Hardware in die Cloud verlagern, dann zahlst du pro Betriebsstunde mehr, weil du vorher wahrscheinlich einfach Abschreibung plus Stromverbrauch hattest, aber du hast natürlich jetzt auch plötzlich ein ganz anderes Absicherungslevel, sowohl technischer, also Informationssicherheit als auch Redundanz. Du hast im Zweifel eine Wartung drüber, du hast ein automatisches Betriebssystem-Updates und weiß der Teufel was alles. Und damit kaufst du eigentlich Leistungen ein, die du eh nicht selbst machen willst, mit denen du dich nicht groß differenzieren kannst, die dir ermöglichen, du hast zwar im kurzen Effekt hast du zwar höheren Aufwand, aber du hast natürlich auch dann mittelfristig direkt sofort mehr Kapazität für dann neue Tätigkeiten. Das macht ja total Sinn.
Absolut, absolut. Und die Kostenbasis ist ja durchaus individuell. Also beispielsweise bei der LKH haben wir aufgrund des Investitionsstaus eine vergleichbare geringe IT-Kostenbasis. Und die werden wir versuchen, auch im Bereich des Bestandssystems zu halten oder sogar auch zu unterbieten. Das hängt natürlich aber vom Projektteam oder von Faktoren der Projektarbeit ab. Da würde ich auch ein, zwei auch nennen wollen. Letztlich haben wir auch im Prinzip Standard führt vorgegeben, letztlich das, und das, da gilt es, das zu halten.
Standard führt heißt?
Standard führt, dass wir möglichst wenig Abweichung von Vorgaben der Standardsoftware individueller Natur vorgeben, sondern versuchen, das sozusagen zu implementieren, was die Standardsoftware mit sich bringt.
Sorgt ja dafür, dass du die Standardsoftware besser auswählen musst vorher, ne? Weil wenn du da blödes Standardsoftware auswählst, hast du blöde Prozesse.
Auswahlprozess ist extrem wichtig an der Stelle, genau. Weiterer Aspekt, dass der Suite-Gedanke muss ja auch mit geringen Integrationskosten aufgehen und dass das auch gehalten wird. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und entsprechend müssen wir bei den Schnittstellen, die wir für Kunden und Geschäftspartner anbieten, auch entsprechend stringent bleiben. Nach dem Motto, einmal bauen und mehrfach verwenden. Das ist unser Credo an der Stelle. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Infrastrukturkosten durch den Wechsel auf einen Hybrid-Cloud-Stack mit Red Hat OpenShift auch reduzieren können und wir entsprechenden Vorteil durch nur automatischen DevOps generieren können.
Da freut sich der Andreas von Red Hat über diese Nennung. Alles gut. Ich freue mich. Grüße an dieser Stelle, wenn er uns hört. Du hast implizit gerade angesprochen, Standard führt. Das ist, glaube ich, das, auf das, was ich ähnlich sehe. Sag mir mal gleich deine Meinung. Ich glaube, ich habe eingangs gesagt, wenn du Software einkaufst oder Software orderst, kannst du drei verschiedene Sachen machen. Du kannst es selbst bauen oder du kaufst es ein. Und wenn du es einkaufst, kannst du es einkaufen und anpassen oder einkaufen und in Anführungsstrichen so lassen und dich selbst anpassen. Und das, was ich sehe, ist, wenn du Standardsoftware, egal welche Software, klassisch on-premise kaufst und stellst sie dir auf Blech in den Keller und dann bastelst du daran rum, dann verlierst du recht schnell die Wartbarkeit. Weißt du, dann kommt ein neues Update vom Hersteller und dann kriegst du das nicht eingespielt, weil du da irgendwie dran rumgefummelt hast an dem Ding. Und das macht dir am Ende die Sachen teurer, weil du so eine Standardsoftware irgendwie umgebaut hast und dann so. Und höre ich dann also bei dir jetzt raus, dass was ihr sagt ist, ihr bleibt auch möglichst nah am Standard dran und fummelt da nicht eigenmächtig an dieser Software rum, um einfach die Fähigkeit zu behalten, zukünftig Updates vom Hersteller auch mehr oder weniger problemlos einspielen zu können. Ne?
Ja, ich denke, das hängt auch sehr viel mit der Fokussierung zusammen und ein viel bewussterer Umgang mit der Fertigungstiefe. Dazu darf man nicht vergessen, es kommen sicherlich auch Aspekte wie veränderte regulatorische Anforderungen und auch nicht zuletzt, dass die Entwicklung von solchen Systemen eine hohe fachliche Expertise erfordert, wo Know-how in der Breite und teilweise auch in der Tiefe fehlt.
Deswegen, wo fehlt?
Bei der Entwicklung der Standardsoftware.
Also beim Hersteller?
Beim Hersteller.
Ja, guter Punkt.
Deswegen ist es auch schwierig, da letztlich auch da rumzubasteln oder Entwicklung vorzunehmen, weil letztlich auch Know-how dann auf der Versichererseite erstmal aufzubauen gilt.
Mal kurzer Einwurf, wie würdest du beschreiben in der Breite die Hersteller, wie gut verstehen die wirklich die internen Versichererprozesse? Ich würde mal annehmen gut, aber wie würdest du es beschreiben in der Breite jetzt?
Es gibt einige, die die Prozesse der Versicherer gut verstehen, die auch mittlerweile auch gute Mitarbeiter von den Versicherern gewonnen haben, so mein Eindruck, dadurch auch die Expertise ins Haus reingeholt haben.
Ich weiß, von wem du redest.
Genau, und es gibt durchaus auch wenige gut oder mit weniger gutem Verständnis unterwegs sind, aber die kommen auch im Auswahlprozess immer weniger in Betrachtung.
Das unterschätzen viele. Du musst eigentlich die ganze Zeit von den Versicherern die guten IT-Leute, auch die Fachbereichsleute heiern.
Auch die Business-Analysten.
Genau, um zu verstehen, wie du deine eigene Software bauen musst. Das unterschätzen viele. Aber sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Absolut. Und deswegen denke ich, dass bei dieser Betrachtung, was durchaus differenziert auch zwischen Versicherungsunternehmen, zwischen den Größen unterscheiden muss. Weil größere Unternehmen können sich auch mehr Fertigungstiefe leisten als Unternehmen wie wir mit einer kleineren Gesamtbelegschaft. Ja. Und was uns bei der Standardsoftware-Einführung umtreibt, ist dennoch diese Flexibilitätspunkte für die Differenzierung der LKH auf dem Markt zu bringen. Und für die Themen, die wir heute kennen, auch im Sinne der Geschäftsagilität für zukünftige Themen auch gewappnet zu sein. Und deswegen, da kommt sicherlich mit der Qualität der Software auch die Art und Weise, wie wir die Software konfigurieren und einführen werden. Ja.
Jetzt sagst du, Standard führt. Da machst du dir doch bestimmt nicht viele Freunde im Fachbereich, weil die jetzt nämlich sich umstellen müssen mit ihren Prozessen. Oder habe ich das falsch verstanden?
umstellen müssen, Prozesse, bestehende Prozesse überprüfen müssen und gegebenenfalls auch anpassen müssen.
Hast du auch die Betriebsorganisation in deinem Restaurant?
Die ist auch bei mir.
Okay, das ist ja easy dann.
Ja, easy ist ja übergreifend. Insofern leben wir schon dem Gedanken, dass wir übergreifend agieren wollen. Aber der Punkt ist durchaus valide, weil die Prozesse müssen angepasst werden. Und Standard führt heißt ja nicht, dass Standard führt ausschließlich, sondern durchaus, wo wir der Meinung sind, mit dem Fachbereich zusammen, dass eine Abweichung vom Standard sinnvoll ist und auch notwendig, dann gehen wir natürlich den Weg. Aber wir gehen schon den Weg, dass wir unser Prozess überprüfen und schauen, ist das dann zwingend notwendig, den Weg zu gehen, oder können wir denn auf die Prozesse der Standardsoftware setzen?
Mit eurem ersten Produkt, dieser Zahnzusatz, wenn ich es richtig verstanden habe, Versicherung, seid ihr ja, wenn ich das Gefühl hatte, recht schnell am Markt gewesen. Typischerweise, wenn es je schneller es wird, desto nervöser werden Versicherer. Hattest du auch den Eindruck, dass das bei euch zu Nervosität führte, dass ihr so schnell wart, oder wie seid ihr damit umgegangen? Stichwort ist Minimal Viable Product.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir nervös geworden sind, das klassische Ausrollen, sagen wir, der Produkte. Natürlich gibt es immer wieder Stresssituationen kurz vorm Rollout, aber dadurch, dass wir auch uns so aufgestellt haben, dass wir in kleinen Phasen ausrollen und interagieren, hatte ich nicht das Gefühl, dass im Team Nervosität herrscht, sondern das war durchaus genauso geplant. Die Vorgabe war natürlich zeitlich klar vorgegeben. Letztlich, das zu DKM muss die Strecke stehen, und daraufhin hat das Team auch hingearbeitet.
Ich habe ähnliche Situationen auch erlebt bei einem anderen Versicherer. Das war ein Lebensversicherer. Und da weiß ich noch, da kam dann aus dem Vorstand eine Vorgabe, bis irgendeinem Datum irgendein Feature-Set fertigzustellen. Und ich weiß noch, die ganze IT sagte, oh mein Gott, das wird doch nie was. Mit dem Ergebnis, dass es dadurch, dass sie es natürlich liefern mussten und jetzt auch ihre Ressourcen nicht kurzfristig auch erhöhen konnten, haben sie natürlich an der Qualität geschraubt. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Investitionsrückstau, von dem du ursprünglich mal gesprochen hast. Wie stellst du sicher, dass dein Team jetzt nicht quasi um fiktiven Ziel-Deadline-Vorgaben zu genügen, irgendwie an der Qualität schraubt, sondern weiterhin noch eine hohe Qualität beibehält, um einfach zukunftssicher zu sein? Wie stellst du das sicher?
Also zum einen geht es darum, Qualität mit Zeit in Einklang zu bringen. Mhm. Wir werden aber natürlich nicht die Frage zieht so ein bisschen darauf hin, ob wir Qualitätsverlust in Anspruch nehmen, um jetzt quasi schneller auf den Markt zu bringen.
Im Gegenteil, die Zeit ging darauf, wirklich, wie kann man das verhindern? Weil das ist ein Dilemma, dass einfach am Ende des Tages, wenn die Zeit knapp wird, die Qualität immer runtergeschraubt wird. Das ist echt schwer rauszukriegen, und ich frage mich, wie ihr das löst.
Viel testen. Also wir brauchen natürlich auch gutes Testmanagement, gute Testfälle, enge Verzahnung der Fachbereiche mit IT ist ein wesentlicher Aspekt, dass man auch genau die Menschen, die letztlich die Sachbearbeitung oder die Prozesse verantworten danach, auch direkt im Projekt auch mit involviert sind und direkt auch beispielsweise die Antragsstrecke entsprechend durchtesten. Und gutes Zeitmanagement. Also man muss in Paketen klassischerweise denken und arbeiten und entsprechend sich so aufteilen, dass die Arbeitsergebnisse erfolgreich vorliegen. Aber es ist einfacher gesagt als getan. Also das ist schon ein harter Weg dahin.
Was ist dir am Ende des Tages wichtiger, On-Time-Delivery oder On-Quality?
Quality in Time.
Alles klar. So, lass uns noch mal kurz über die Transformation sprechen. Die läuft ja jetzt seit Oktober 2022. Jetzt zeichnen wir das hier auf im Sommer 2023, also jetzt 9 Monate oder sowas. Kannst du schon Learnings bisher daraus ziehen? Was hast du mitgenommen?
Ja, ich würde fast die 9 Monate als ein Jahr bezeichnen. Also insofern war es spannendes, aber auch lehrreiches Jahr. Einige Aspekte kann ich durchaus schon erwähnen, die auch als Learning zu bezeichnen sind. Zum einen, was wir gerade schon mal vorhin angesprochen haben, das Thema mit MVPs. Also in MVPs denken und sich trauen, produktiv zu gehen.
Aber war dieser Zahnzusatz dann ein MVP für euch damals letztes Jahr?
Ja, stückweise schon in der ersten Stufe, da haben wir an der Stelle dann weitergearbeitet. Also es war schon MVP im Sinne der ersten Strecke. Anschließend wurde daran gearbeitet, und insofern war das der erste Schritt
Du musst mir nochmal kurz helfen von der Zeit, weil du warst auch bei der DKM 2022 im Oktober irgendwann und da habt ihr die Zahlenzusatz.
Mit der digitalen Antragsstrecke haben wir es komplett präsentiert.
Präsentiert. Das heißt, das Projekt ist nicht im Oktober gestartet, das Projekt ist früher gestartet.
Das Projekt formell ist im August, im Sommer gestartet und 12 Wochen später zu DKM haben wir diese Antragsstrecke dann präsentiert.
Okay, das heißt genau, also das heißt, ich meine, du warst ja vorher auch schon bei der LKW, das heißt, ab Juni hast du quasi offiziell Vorstand übernommen und dann August war dann Start für das neue Produkt und dann Oktober Veröffentlichung und jetzt, okay, verstanden, jetzt haben wir es drauf.
Genau.
Sorry, jetzt zurück zu den Learnings.
So, insofern, also MVPs, das hilft nämlich auch, dieses Selbstvertrauen im Team zu erzielen, das nach dem Motto, wir sind lieferfähig oder klassischerweise, yes, we can, also wir schaffen das und wir können den Weg auch.
Lass mich mal, da fällt mir was Wichtiges ein. Das hat mir mal einer gesagt, als Führungskraft ist man sowas wie ein Dealer und zwar ein Dealer von Erfolg. Das heißt, Erfolg macht süchtig und im Grunde, um quasi das, du hast das, was du implizit gerade gesagt hast, um quasi dieses Selbstvertrauen einer Organisation auch zu fördern, zu stärken, geht es darum, quasi erstmal einen Erfolg einzufahren, auch wenn es ein kleiner ist, aber dass alle mal so das Gefühl haben, boah, wir haben was hingekriegt, um dann nach und nach den Erfolg ein bisschen hochzuschrauben und dann größere Dinge anzuschreiben. Das finde ich, diese Erfolgsdealer Analogie finde ich unglaublich powerful. Das reflektiert das ein bisschen, was du gerade gesagt hast.
Absolut, absolut. Und darüber hinaus auch diese Vorbild- oder Vorlebefunktion, dass man auch ein Stück weit auch es ist immer wichtig, die Vision zu wiederholen, zu kommunizieren oder den Mitarbeitern auch das Thema Purpose für ihre Arbeit zu geben und auch genauso auch miteinander umzugehen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Auch diese Zusammenarbeitsmodelle und die Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man an die Team rangeht, war für mich persönlich auch eine wichtige Erkenntnis der letzten 9 bis 12 Monate. Anderer Aspekt, den ich gerne anbringen möchte, ist Veränderungsmanagement. Also Veränderungsmanagement ist auch integraler Bestandteil der Transformation. Und hier, was wir immer wieder mal durchklingen lassen, ist dieses Leading by Example, ne? Mit gutem Beispiel vorangehen, mehr Delegation in die Teams zu platzieren und die Vision und die Prämissen immer wieder thematisieren, zu erfrischen, damit auch die Leitplanken und das Handeln entsprechend Entscheidung bilden.
Wie würdest du Change Management einordnen? Früher war es Anführungsstrichen ein Projekt. Das heißt, du hast irgendwie so eine Unfreeze-Phase gehabt und dann ein neues Setting von neuen Parametern und dann hast du eine Freeze-Phase und danach ist alles wieder toll. Bis zum nächsten Tag ist dann wieder alles veraltet, weil das einfach die Welt sich weiterdreht. Und ich glaube, dass einfach zukünftig Change nicht irgendwie ein Projekt ist, sondern eher so ein Prozess, wo du jeden Tag ein bisschen Änderungen hast versus irgendwie über einen kurzen Zeitraum viel Änderungen. Also jeden Tag ein bisschen Änderungen. Würdest du dem da mitgehen oder was denkst du?
Change ist ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitslebens sein, aus meiner Sicht.
Und das ist, ich meine, wahrscheinlich war es das ja schon immer, ehrlicherweise, aber dadurch, dass sich diese Technologiewelt schneller verändert und auch sich das Mindset schneller ändert, muss auch diese Change schneller und jetzt fast schon agiler werden, aber ich habe es versucht, es nicht zu sagen, aber
das Buzzword ist.
Ja. Finde ich gut. Also.
Ja, und das ist ja genau die Herausforderung, dass diesen Prozess zu begleiten, auch als in der Rolle, auch als Vorbild zu agieren, auch sich da immer zu hinterfragen und entsprechend dann an dem Prozess zu beteiligen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wo wir vom Thema Mindset sprechen, also digital muss ein Mindset verstanden werden und digital ist durch IT enabled. Deswegen lohnt es sich, eine Verzahnung zwischen Fachbereich und IT im Unternehmen zu fördern.
Wie macht ihr das?
Indem wir auch sehr eng zwischen Fachbereich und IT auch in diversen Projekten, auch in Transformationsprojekten.
Cross-funktional
klassisch arbeiten. Wir haben bewusst aber gesagt haben, dass die Organisationseinheiten nicht verändern. Das heißt, nur in den Projekten arbeiten wir bisher cross-funktional.
Aber ihr macht nicht so ein Agile, Tribe, Spotify, Leadership, whatever Modell, so einen Quatsch macht ihr nicht, ne? Okay, Entschuldigung, dass ich jetzt Quatsch gesagt habe.
Die Wertung würde ich nicht vornehmen, aber so.
Schönen Grüßen. Jetzt macht ihr es doch.
Nein, das machen wir nicht tatsächlich. Das haben wir uns angeschaut und erstmal auch bewusst davon Abstand genommen.
Ich bin dir dankbar, weil ich habe irgendwann mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, wir nennen jetzt alle Product Owner, damit die alle Ownership haben. Ich so, jo, genau so macht man es nicht.
Ja.
Aber das ist
mein... Man muss ja nicht alles mitmachen.
Da bin ich dir dankbar. Vielleicht letzter Satz oder letzte Frage. Als Fazit jetzt also in Zukunft immer mehr Standardsoftware oder was ist dein Ausblick auf die nächsten Jahre?
Ich würde das vielleicht etwas anders formulieren. Teil unserer Jobs ist ja, die Komplexität im Unternehmen zu reduzieren. Und das geht sehr gut mit einer Standard-Software. Ich würde sagen, je mehr Anbieter von Standardskomponenten auf dem Markt, desto besser.
Ja, aber dann passen sie wieder nicht zusammen. Weil du willst ja nicht Suite statt Best of Breed.
Je mehr Anbieter von Standardsoftware. Also Standardsoftware-Anbieter, je mehr.
Die aber dann so von Standardsoftware-Suiten, also kompletten Paketen.
Komplettpaket, desto besser. Und es geht darum, auch bewusste Entscheidungen in puncto Fertigungstiefe, Haushalten mit eigenen Ressourcen ist ganz wichtig und Wirtschaftlichkeit des Ende-zu-Ende-Prozesses. Und dann kann das gezielt Einsetzen von Standardsoftware auch ein sinnvoller Weg sein.
Wunderbar, herzlichen Dank.
Danke auch.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.